Grundsätzlich ist es bei einer Recherche gut, erstmal alles zu sammeln und zusammenzustellen, was eigentlich vorhanden ist, ne? Also womit man dann losgeht. Also das können sowohl Dokumente sein, viele finden ja Fotoalben beispielsweise oder Briefe. Das können aber auch die Geschichten aus der Familie sein. Die müssen gar nicht unbedingt genauso stimmen, aber man kann sie erstmal aufschreiben, weil die ja auch Hinweise liefern.
In dieser Folge von Geschichte Europas darf ich erneut Herrn Dr. Johannes Spohr vom Recherchedienst Present Past bei mir begrüßen. Nachdem wir das letzte Mal über die Ukraine im Zweiten Weltkrieg gesprochen hatten, schauen wir dieses Mal in den Kern seiner aktuellen selbstständigen Arbeit. Dabei ist es auch eine für mich recht persönliche Folge, da es mir aufgrund verschiedener Ereignisse in meinem Umfeld zunehmend wichtig erscheint, mich mit dem Thema der Erforschung meiner Vorfahren, meiner Familie und meines Herkunftsortes im Zweiten Weltkrieg zu beschäftigen. Herr Spohr hat mir dann in dieser Folge erklärt, wie man an die Recherche herangehen sollte, wenn man die Wege etwa seiner Urgroßväter in der Wehrmacht nachverfolgen will, welche Möglichkeiten und Hindernisse existieren und wie das Thema Opfer des Krieges und Täter im Krieg zwischen Oral History und Archivrecherche angegangen werden kann. Ich freue mich über euer Feedback und eure Kommentare im Blog und per Mail, sowie über eine Unterstützung bei der Produktion des Podcasts via PayPal und Steady. Informationen dazu und zu inhaltlich verknüpften Folgen findet ihr in den Shownotes. Diese Aufnahme stammt aus dem Mai 2024. Und meine erste Frage an Herrn Spohr war gewesen, wie er selbst dazu kam, einen Recherchedienst für Familien, Unternehmens- und Ortsgeschichten im Nationalsozialismus zu betreiben. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse und Impulse beim Anhören dieser Episode.
Also, ich habe selber lange Zeit zum Nationalsozialismus in meiner eigenen Familie geforscht, habe mich damit beschäftigt auf unterschiedlichen Ebenen, das immer mal wieder aufgenommen und habe damals schon, also ich spreche über die 2000er Jahre, bemerkt, dass es ein Interesse an dem Thema gibt und auch einen Bedarf der Expertise in dem Bereich. Das war damals noch wesentlich weniger als heute, würde ich sagen. Aber mich hat das damals schon beschäftigt und interessiert, das auch weiterzugeben, die Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Und mir ist dann sozusagen meine Dissertation dazwischen gekommen. Also ja, ich habe ab 2015 meine Dissertation zur Ukraine erarbeitet und danach mich wieder gefragt, was ich weiter machen möchte und diese Idee eines Recherchedienstes wieder aufgenommen. Auch weil ich mich gefragt habe, ja, was sind Alternativen zur universitären Laufbahn? Was kann man sonst so machen? Und ich habe dann einfach 2020 ungefähr intensiver begonnen, mich dem Thema zu widmen und das anzubieten. Und heute ist mein Aufgabenbereich gemischt, also setzt sich zusammen einerseits aus Auftragsrecherchen, meist privater Art, manchmal sind es aber auch Forschungsprojekte, manchmal sind es auch Städte und Kommunen, die mir Aufträge erteilen, beispielsweise wenn in einem Ort Straßennamen überprüft werden sollen und ähnliches. Und das andere Standbein sind Workshops, bei denen ich eben den Interessierten vermittle, wie sie selber zur Familiengeschichte, meistens eben NS-Familiengeschichte recherchieren können, welche Archive es da gibt und was man da eventuell herausfinden kann.
Und ein bisschen werden wir dann in dieser Folge so eine Art Workshop hier nachstellen. Es kommen Menschen zu Ihnen, die etwas über ihre NS-Familienvergangenheit wissen wollen. Welche Gründe nennen diese Leute? Warum wollen sie das wissen und warum beauftragen sie dann sie, das herauszufinden?
Ja, also die Gründe sind natürlich ganz unterschiedlich, die Motivationslagen. Und die Grundlage ist meistens ja das, was man schon hat oder was bekannt ist, und sind auch bestimmte Schwerpunkte, die meistens auch aus den Täterbildern resultieren, die gesellschaftlich verbreitet sind. Also je nachdem, wer sozusagen da im Mittelpunkt der Forschung oder des öffentlichen Interesses stand, nach dem suche ich auch eher. Der Schwerpunkt des Interesses liegt ja meistens dann auch beim Holocaust, weil darüber etwas mehr bekannt ist als über andere Tatkomplexe. Und ja, viele werden einfach auf das Thema gestoßen durch ja, familiäre Verbundenheit, durch die sogenannten Dachkodenfunde oder verschiedene Funde, aber auch durch Prägungen und durch Geschichten, die in den Familien kursieren. Und womit sich die Menschen ganz konkret beschäftigen, ist, glaube ich, auch immer eine Generationenfrage. Also viele aus der sogenannten zweiten Generation, also die unmittelbaren Nachfahren derjenigen, die den Nationalsozialismus selbst erlebt haben, haben häufig andere Fragen als diejenigen jetzt aus der vierten Generation, die meistens die Kriegsteilnehmer und Menschen aus der Zeit des Nationalsozialismus selber nicht mehr gekannt haben. Einige haben also Anliegen, die unmittelbar mit den Kriegsteilnehmern zusammenhängen, auch weil sie die noch gekannt haben, weil sie sehr intensiv sich mit denen beschäftigt haben, mit als Personen. Und andere haben eben ein allgemeineres Interesse, was vielleicht auch politisch hervorgerufen wird durch Diskurse. Ein sehr wichtiges Beispiel sind da immer die zwei sogenannten Wehrmachtsausstellungen aus den 1990er Jahren, die auch dazu geführt haben, dass viele dann mal geguckt haben, wie war das denn in meiner Familie? Liegt da etwas vor? Was haben die Familienangehörigen eventuell getan? Und ich glaube, dass es heute auch eine zunehmende Relevanz dessen gibt, woher man eigentlich kommt. Also diese Standortbestimmung hat mehr Bedeutung sozusagen auch im Rahmen von identitätspolitischen Debatten. Und wir hatten in den letzten Jahren jetzt einige Faktoren, die sicherlich auch dazu beigetragen haben, dass mehr Menschen da mal nachschauen. Also die Covid-Pandemie, viele Menschen waren mehr zu Hause, haben vielleicht mal auf den Dachboden geguckt, haben sich mit Angehörigen unterhalten und so weiter. Das kann ein Faktor sein. Und auch der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat dazu geführt, dass einige diese vielleicht verdeckten Familiengeschichten wieder hervorgeholt haben, die mit der deutschen Besatzung der Ukraine im Zweiten Weltkrieg oder vielleicht sogar auch des Ersten Weltkrieges zusammenhängen. Viele stellen sich natürlich Fragen zu Kriegsverbrechen und Formen der Massengewalt und ob ihre Familienangehörigen da beteiligt waren. Viele andere Dinge stehen da weniger im Fokus, hat auch damit zu tun, dass die vielleicht weniger erforscht sind oder in der Öffentlichkeit stehen. Also heute gibt es wirklich eine Vielfältigkeit der Hintergründe und auch der Fragen, die sich gestellt wird. Beispiel, Menschen fragen sich, haben auf dem Hof meine Angehörigen ZwangsarbeiterInnen arbeiten müssen oder in Firmen, familieneigenen Betrieb beispielsweise, oder auch gab es vielleicht auch Opfer der sogenannten Euthanasie, der Krankenmorde in der Familie, was in letzter Zeit häufiger vorkommt und was auch wesentlich komplexer ist vielleicht als andere Fragestellungen, weil die Rolle der Familienangehörigen da auch häufig ja, schwierig ist. Dann haben manche Menschen Geld geerbt beispielsweise oder andere Erbschaften, zu denen sie sich Fragen stellen, wie die eigentlich zustande gekommen sind und womit die vielleicht zusammenhängen. Es geht heute, wenn man sich Fragen nach Täterschaft oder auch Mitläufertum, nach Bystandern und so weiter stellt, immer noch sehr häufig um Männer. Also das hat auch wieder mit diesen Täterbildern zu tun. Weniger fragen sich nach der Rolle der Vorfahren, die eben Frauen waren, also die eventuell auch nicht nur Opfer waren, sozusagen NS-Herrschaft, sondern sich auch in verschiedenen Formen beteiligt haben. Und es wird ja doch häufig noch vergessen, dass zum Beispiel auch in der Wehrmacht Frauen waren, also eine halbe Million Helferinnen der Wehrmacht gab es beispielsweise. Und dann gab es natürlich viele gesellschaftliche Bereiche, bei denen es sich auch vielleicht lohnen würde, nochmal hinzugucken. Also der ganze Bereich der Gliederung der NSDAP, also die NS-Frauenschaft, das NS-Frauenwerk, aber auch die Rolle von Hebammen und Krankenpflegerinnen im Nationalsozialismus zum Beispiel ist sehr interessant. Und es gibt eine ganze Reihe weiterer Bereiche, die man da eigentlich abdecken könnte. Also allein 1939 gehörten etwa 12 Millionen Frauen mindestens einem der zahlreichen NS-Verbände an und stabilisierten damit ja auch das nationalsozialistische System. Und ich denke, dass auch die Interpretation dessen, was man da herausfindet, natürlich abhängig ist von ja, Geschlechterbilder und Rollen. Also wie gesagt, nach wie vor stehen da eigentlich die Männer sehr im Fokus und Mittelpunkt und das natürlich auch nicht völlig zu Unrecht.
Das war ja auch so ein bisschen meine persönliche Blindschelle gewesen, weil ich hatte es Ihnen ja ursprünglich auch vorgeschlagen als Thema dieser Folge, die Großväter und Urgroßväter in der Wehrmacht und auch selber nicht gesehen. Ja, es gibt ja auch viele andere Organisationen und eben auch aktive Frauen. Dennoch, das alles im Blick. Wir bleiben heute bei den Urgroßvätern und Großvätern in der Wehrmacht und da bei mir persönlich, also ich selber habe in meiner Kindheit natürlich mitbekommen von der Uroma, da war ein Bruder, der ist im Krieg gefallen und ich wusste auch, meine Großmutter, die hat halt die Bombardierung ihres Heimatdorfes mitbekommen. Das heißt, ich hatte da natürlich auch schon früh irgendwo ein Bewusstsein, meine Familie hat irgendwas mit dem Zweiten Weltkrieg auch zu tun gehabt, auch teilweise eben dort gestorben. Welche Möglichkeiten hätte ich also rauszufinden, was haben meine Urgroßväter in der Wehrmacht getan? Wo waren die unterwegs? Was haben sie erlebt?
Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, ist die Informationslage gar nicht so schlecht wie teilweise angenommen. Also natürlich ist es immer fragmentarisch, was man rausfinden kann. Aber wir haben durch verschiedenste Überlieferungen eigentlich einen großen Fundus und viele Möglichkeiten. Also beispielsweise sehr genau herauszufinden, wo und wann ein Wehrmachtssoldat verwundet wurde, an was er erkrankt ist und in welchen Lazaretten er war. Das sind ja schon relativ detaillierte Informationen. Und das steht teilweise auch im Kontrast zu den Verfolgten des Nationalsozialismus, bei denen eben sehr, sehr viel vernichtet wurde und auch das kulturelle Gedächtnis häufig vernichtet wurde und die darauf angewiesen waren, sehr viel selbst zu dokumentieren und zu rekonstruieren nach dem Krieg. Die Archivsituation ist heute verhältnismäßig gut, wenn auch, wie gesagt, lückenhaft. Auch hier ist natürlich einiges durch Kriegseinwirkung und gezielte Zerstörung verloren gegangen. Aber es wurde eben nicht einfach gezielt alles ausgelöscht, also wie eben gesagt. Gleichzeitig ist es so, dass die Forschung zur Wehrmacht und zum Zweiten Weltkrieg bis heute eigentlich keinesfalls so umfangreich ist, wie man das vielleicht denken würde. Also man hat so diesen Eindruck, nach den 90er Jahren, nach dem Aufschwung durch die Wehrmachtsausstellung wurde da sehr, sehr viel erforscht. Und das ist auch korrekt. Es gibt aber bis heute sehr viele Einheiten und Verbände, die eigentlich nicht so detailliert erforscht sind und bei denen man auch darauf angewiesen ist, die Primärquellen sich anzuschauen, was in sich genommen natürlich wieder interessant ist. Wir werden da gleich noch zu kommen. Grundlage ist nun erstmal das, was ja häufig in den Familien so als Schweigen interpretiert wird. Also, dass man eben über den Zweiten Weltkrieg und vor allen Dingen über die schwierigen Aspekte davon, über Verbrechen nicht gesprochen hat. Das wird so entgegengesetzt dem aktiven Handeln. Ich würde eher sagen, es handelt sich um so selektive Kommunikation und die Schaffung von Mythen, denn gesprochen wurde ja in den Familien über irgendwelche Dinge und auch teilweise über den Krieg. Es wurde nur über bestimmte Dinge nicht gesprochen und es wurden viele Dinge ausgeklammert. Und das, was wir sozusagen heute vorfinden, sind häufig einfach Mythen und so sehr lückenhafte Erzählungen, die so die Grundlage sind, mit denen wir sozusagen losgehen auf die Recherche. Und die Recherche sind dann eine Möglichkeit, einen Abgleich zu machen zwischen diesen Erzählungen und den überlieferten Fakten aus Archiven. Auch diese sind natürlich immer kritisch zu betrachten, nochmal so als Grundlage. Natürlich, ja, wir als Historiker sind uns darüber bewusst, dass wir Quellenkritik betreiben müssen und dass wir natürlich jetzt nicht Dokumente der SS unkritischer sehen als eine Erzählung aus der Familie. Und dennoch gibt es da häufig die Möglichkeit, eher an Fakten zu geraten. Das ist sozusagen dann auch ein Korrektiv und eine Ergänzung dessen, was in der Familie erzählt wird. Und dennoch bleiben auch immer Lücken. Ja, also das ist immer eine Herausforderung für diejenigen, die recherchieren, dass man eigentlich, je spezifischer die Fragen sind, desto schwieriger wird es, die zu beantworten. Also manchmal bleiben bestimmte Zeiträume in bestimmten Gegenden komplett unbelichtet und man findet auch nichts dazu. Also man muss sich darauf einstellen, grundsätzlich erstmal, dass man nicht alle Fragen wird beantworten können. Eventuell kommen aber neue Aspekte dazu, die man gar nicht erwartet hatte und die vielleicht auch interessant sind. Grundsätzlich ist es bei einer Recherche gut, erstmal alles zu sammeln und zusammenzustellen, was eigentlich vorhanden ist, ne? Also womit man dann losgeht. Also das können sowohl Dokumente sein, viele finden ja Fotoalben beispielsweise oder Briefe. Das können aber auch die Geschichten aus der Familie sein. Die müssen gar nicht unbedingt genauso stimmen, aber man kann sie erstmal aufschreiben, weil die ja auch Hinweise liefern. Und dann, um jetzt konkret zu Archiven zu kommen, ist natürlich fast immer einer der ersten Anlaufpunkte das Bundesarchiv und dort verschiedene Stellen. Also wir beschäftigen uns hier hauptsächlich mit Wehrmachtssoldaten. Es gibt für die zivilen Tätigkeiten vor allen Dingen, aber auch teilweise für militärische Belange das Bundesarchiv in Lichterfelde, bei dem man eine personenbezogene Anfrage starten kann und dann dort beispielsweise herausfinden kann, ob jemand NSDAP-Mitglied war, zumindest mit großer Wahrscheinlichkeit, denn die NSDAP-Kartei ist nicht vollständig überliefert, aber auch in anderen Gliederungen der Partei oder in der SA war bestimmte Daten über die SS sind dort übermittelt und so weiter. Und es gibt dann, das ist für uns vielleicht am relevantesten heute, die Abteilung PA, personenbezogene Auskünfte hier in Berlin-Tegel. Und dort liegen die Unterlagen der ehemaligen WASD, Wehrmachtsauskunftsstelle, kurz WASD, beziehungsweise Deutsche Dienststelle, die 2019 ins Bundesarchiv eingegangen sind. Also die Wehrmachtsauskunftsstelle wurde mit dem Zweiten Weltkrieg gegründet, auch um Angehörigen Informationen darüber zu geben, wo die Soldaten sind, welchen Einheiten sie waren, ob sie eventuell gefallen sind und so weiter. Und es sind dort Karteikarten zu diesen Soldaten angelegt worden, also die Angaben enthalten über die ja mehr als 18,5 Millionen Angehörige der Wehrmacht und anderer militärähnlicher Verbände, auch der Waffen-SS. Es sind dort ungefähr 15 Millionen Verlustmeldungen eingegangen, einschließlich Vermisstenmeldungen militärischer Einheiten und Sanitätsformationen. Und es gibt ungefähr 100 Millionen namentliche Veränderungsmeldungen in den sogenannten Kennungsmarkenverzeichnissen. Also die Erkennungsmarken, das ist vielen vielleicht bekannt, sind diese Metallplaketten, die die Soldaten um den Hals tragen, um sie identifizieren zu können. Nach dem Tod wird die dann auseinandergeknickt und die eine Hälfte wird nach Hause geschickt sozusagen. Die andere Hälfte bleibt am Körper. Also das sind so Bestände, die in dieser Abteilung PA überliefert sind und sie doch teilweise sehr detailliert Auskunft geben können darüber, in welchen Einheiten, in welchen Verbänden jemand gedient hat, ob jemand verwundet wurde, ob jemand in Kriegsgefangenschaft war, teilweise. Das muss man nicht immer rausfinden. Aber das ist erstmal eine sehr große und gute Möglichkeit, über Soldaten mehr herauszufinden.
Mit welchen detaillierten Vorinformationen muss ich denn da hinkommen? Also reicht es, wenn ich sage, mein Urgroßvater hieß Franz Müller? Oder muss ich dann auch sagen, sowas wie, ich weiß das Geburtsdatum, ich weiß den Herkunftsort oder ich weiß andere Informationen? Also was muss ich als Vorbereitung machen, um bei der WASD etwa nachfragen zu können und eine sinnvolle Auskunft zu erhalten?
Ja, also eigentlich braucht man nicht viel gut ist oder die Grundlage bei der WASD oder bei der Abteilung PA ist der vollständige Name und das Geburtsdatum und der Geburtsort. Denn damit kann man ausschließen, dass nicht jemand anders da gemeint ist. Also gerade bei Hans Müller zum Beispiel wäre das ja ein Problem, dass man da viele mit demselben Namen hat. Also man will das schon sozusagen voneinander abgrenzen und sicher gehen, dass es sich um die Person auch handelt. Also Name, Geburtsort und Geburtsdatum ist schon wichtig. Wenn man das nicht hat, gibt es Möglichkeiten, das eventuell herauszufinden. Aber davon würde ich erstmal ausgehen. Und das ist auch schon das, womit man eine Anfrage stellen kann. Es gibt dann einen spezifischen Antrag dazu, der ist zweiseitig sehr einfach auszufüllen. Und da kann man natürlich auch ergänzende Angaben machen. Also wenn man schon weiß, jemand war in amerikanischer Kriegsgefangenschaft zum Beispiel, lohnt es sich, das dort anzugeben oder vielleicht auch schon Hinweise auf die Einheiten oder auf die Art der Formation hat. Also ob jemand jetzt in der Ordnungspolizei, in der Waffen-SS, in der Wehrmacht war oder ob jemand einen bestimmten Dienst dran hat. Dienstränge sind auch etwas, was man sonst dort rausfinden kann. Also das ist schon gut, diese Stammdaten zumindest parat zu haben. Man füllt dann, wie gesagt, diesen Antrag aus und es gibt beim Bundesarchiv immer einen Benutzungsantrag, den man auch ausfüllen muss. Und die Genealogie, die Familienforschung, ist natürlich ein Benutzungszweck, der sozusagen auch autorisiert dazu, dort recherchieren zu dürfen.
Das heißt, ich muss mit den Menschen auf irgendeine Art und Weise verwandt und verschwägert sein, oder könnte ich jetzt auch hingehen und sagen, ich möchte die Geschichte der Wehrmachtsangehörigen aus meinem Heimatdorf recherchieren, kann ich dann auch für, ja, die Urgroßväter der Nachbarn sozusagen recherchieren?
Das kann man prinzipiell natürlich machen, wobei es sich dann ja nicht mehr um Genealogie handeln würde, sondern um eine lokalhistorische Forschung. Das könnte man auch so angeben. Und in der Regel gibt es damit auch keine Probleme. Es ist ja nun auch so, dass häufig Menschen heute einen anderen Namen tragen als den ihrer Vorfahren durch die Erbfolge und die verschiedenen Veränderungen da drin. Also auch da, na, sollte man eben angeben, dass man verwandt ist, und wenn man nicht verwandt ist, ändert sich sozusagen die Art des Antrages. Aber da auch die Schutzfristen auf vielleicht ein eigenes Thema eben meistens abgelaufen sind zu diesen Personen, gibt es da eigentlich selten Schwierigkeiten, da Zugriff auch zu bekommen.
Also sowas wie, Sie sagten gerade, Schutzfristen, Datenschutz ist bei dieser Recherche heute kein großes Thema mehr.
Nein, das verliert an Relevanz. Das war sicherlich vor 30 Jahren noch sehr anders, ja, weil sehr viele Menschen noch lebten und eben unter diese Regelungen des Bundesarchivsgesetzes fielen. Also das Bundesarchivgesetz sagt eben, dass Schutzfristen greifen bis 100 Jahre nach Geburt des Betroffenen, der Betroffenen, oder eben 30 Jahre nach Tod. Und manchmal wird eben auch nach Nachweisen nach dem Tod der Person gefragt. So etwas wie ein Foto von einem Grabstein beispielsweise kann das sein. All das ist heute, wie gesagt, nur noch selten der Fall. Also wenn wir uns angucken, wir haben jetzt 2024, 100 Jahre zurück ist der Geburtsjahrgang 1924. Das ist dann doch eher selten, dass das noch greift, weil ja Menschen, die nach 1924 geboren waren, nicht mehr so häufig dann auch tatsächlich in den militärischen Dienst getreten sind. Also natürlich auch noch, aber das Interesse ist einfach auch stärker bei den Menschen, die früher geboren wurden.
Eine Quellengattung, von der ich, abgesehen von den Erzählungen aus der Familie, am meisten weiß, ist Feldpost. Jetzt besitze ich selber keine Feldpost von meinen Vorfahren, aber ich habe zumindest mal welche in der Hand gehabt und habe darin gelesen. Welche Rolle spielt diese Quellenart insgesamt für Ihre Recherche oder die Recherche der Vergangenheit in der Wehrmacht?
Ja, Feldpostbriefe sind eine sehr spezifische Quellengattung, die spezifisch auch zu interpretieren ist. Es gibt eigene Feldpostarchive, es gibt Sammlungen von Feldpost, die natürlich sehr spannend sind. Man muss natürlich immer auch da quellenkritisch sehr viel berücksichtigen. Also wer schreibt da an wen, aus welchen Motivationen, worüber schreiben die eigentlich, wer, was drohte vielleicht, wer hat da vielleicht mitgelesen und so weiter. Also die Zensur spielt da natürlich eine Rolle. Aber prinzipiell sind das wirklich sehr interessante erfahrungsgeschichtliche Ego-Quellen. Erfahrungsgemäß ist es natürlich so, dass über das, was im Kern die Menschen dann doch interessiert, was ich vorhin geschildert habe, doch dann relativ wenig darin steht. Also es geht ja häufig einfach nur darum, zum Beispiel ein Lebenszeichen abzugeben, vielleicht auch mitzuteilen, dass es einem gut geht, und deswegen schreibt man vielleicht darüber irgendwelche vermeintlichen Belanglosigkeiten, die aber nicht immer so belanglos sein müssen. Also ich hatte vor kurzem wieder Briefe in der Hand, wo dann beispielsweise über Raub an Gütern durch recht offen berichtet wird, und andere Stellen der NSDAP da auch einhaken und sagen, schreiben Sie das vielleicht nicht ganz so offen, dass Sie sich persönlich Dinge aneignen, denn das ist auch, das war ja sozusagen nicht gewünscht, sondern das sollte ja staatlichen Willen zugehen. Also da gibt es viele Beispiele dafür, dass Feldpost als eben sehr persönliche Quelle durchaus bereichernd ist. Also wenn das vorhanden ist, das ist immer ein Gewinn. Man muss natürlich in der Lage sein, die Schrift auch zu lesen. Kommt darauf an, wie dann geschrieben wurde. Da kann man sich auch durchaus Hilfe holen, beispielsweise bei Sütterlin-Schreibstuben. Inzwischen gibt es ja auch Software in dem Bereich, um eben Schriften zu dechiffrieren. Und eine andere Sache, die natürlich dabei interessant sein kann, sind die Feldpostnummern, die dann in der Regel ja auf dem Umschlag verzeichnet sind. Und wenn man diese Feldpostnummern hat, kann man die, es gibt verschiedene Websites, auch vom Roten Kreuz zum Beispiel, wo man die eingeben kann und dann relativ einfach auf den Truppenteil beziehungsweise den Verband stoßen kann darüber.
Jetzt ist für mich in den letzten Jahren eines der größten Hindernisse gewesen bei diesen Fragen nach den Familiengeschichten, dass bei meinen Großeltern die Fragen nach dem Zweiten Weltkrieg verständlicherweise stark negative Erinnerungen und Gefühle auslösen. Ich habe eben erwähnt, da geht es um Bombardierung vom Heimatdorf und so weiter. Wie kann ich da sensibel arbeiten und vielleicht auch so, dass ich die Erlebnisgeneration da wirklich größtenteils rauslasse, um sie da eben ja emotional in Ruhe zu lassen, sage ich mal, und einfach nur mit den Methoden der Geschichtswissenschaft ranzugehen? Oder ist das gar nicht möglich und ich brauche die Erlebnisgeneration?
Prinzipiell muss man sich natürlich bei der Oral History oder bei Interviews immer die Frage stellen, was für Aussagen kann ich damit eigentlich generieren? Ja, also worüber treffen die Menschen, die Geschichten erzählen, Aussagen? Handelt es sich wirklich vornehmlich um die Kriegszeit beispielsweise oder dient die Kriegszeit vielmehr vielleicht auch als Schablone für heutige Interpretationen? Na, das ist ja ein eigenes Forschungsfeld, was finde ich auch sehr spannend ist. Prinzipiell bezog sich die Oral History zum Nationalsozialismus meistens vor allen Dingen auf die Verfolgten. Und es gab weniger Interesse, auch TäterInnen und MitläuferInnen zu befragen. Und daraus resultiert natürlich heute ein großes Quellenproblem. Auch deswegen, weil die Nachgeborenen eben nicht gefragt haben. Und das ist ja ein Problem, was eigentlich irreversibel ist, was sich nicht mehr ausgleichen lässt. Also wir müssen in der Regel mit dem Leben, was wir heute haben. Interesse an den Geschichten heißt natürlich nicht, affirmativ ihnen gegenüber zu sein. Das war, glaube ich, teilweise auch natürlich eine Befürchtung, ja? Und das auch nicht ganz zu Unrecht. Das betrifft aber nicht so sehr die Frage nach der Empathie. Also die Opfer oder Verfolgten stehen ja auch zu Recht im Mittelpunkt von Erinnerungsarbeit häufig. Die Tat selber ist, denke ich, aber auch nur rekonstruierbar mit Täter und Opfer. Also die gehören, ne, sozusagen, alle gehören zur Tat dazu und allem, was dazwischen ist, auch. Und da gab es dann häufig doch auch eine Vermeidungshaltung, sich dem zu widmen, auch ja aus Loyalitätskonflikten und so weiter. Oder weil man eben Menschen schonen wollte, das gehört vielleicht auch teilweise dazu. Heute ist es ja kaum noch möglich, solche Interviews zu führen. Also in den wenigsten Fällen ist das noch möglich. Aber es ist durchaus interessant als Grundlage dessen, was man dann vielleicht auch mit Dokumenten weiter ergänzen, prüfen kann. Prinzipiell, wenn man die Möglichkeit hat, ist es natürlich wichtig, da sensibel vorzugehen. Also dafür sind vor allen Dingen lebensgeschichtliche Interviews passend, also die sich eben auch am Erzählen der Protagonisten orientieren. In der Regel beginnt man dann einfach bei der Kindheit, bei den ersten Erinnerungen im Leben und arbeitet sich so vor, ja, also wirklich orientiert an dem, was die Interviewten selber erzählen. Und dann kann man natürlich auch entsprechende Nachfragen stellen später. In diesem Zusammenhang ist das natürlich nicht immer ganz einfach, dann wirklich zum Kern der Dinge zu kommen, weil nicht über alles auch gerne berichtet, erzählt wird. Und das ist natürlich bis heute so. Ich glaube, dass dann das Kontextwissen entscheidend ist, also um wirklich auch gezielte Fragen stellen zu können. Also ich kenne das aus meinem eigenen Beispiel, dass ich mit Anfang 20 nicht in der Lage war, ein Gespräch mit meinem Großvater zu führen, was dann wirklich viele Informationen zutage gefördert hätte. Und das lag eben auch an dem fehlenden Wissen, mit dem man dann besser fragen kann. Also sich, wenn man schon Anhaltspunkte hat, dazu ein bisschen zu belesen, ist, glaube ich, sehr, sehr bedeutend, ja.
Wo Sie gerade auch eben Täter und Opfer gesagt haben, mir ist jetzt noch etwas in den Sinn gekommen, was mich auch inspiriert hat, diese Folge mit Ihnen zu machen. Und zwar, dass ich jetzt auch schon mehrere lokalhistorische Darstellungen gesehen habe, auch ja teilweise die Kriegerdenkmäler, wo die Wehrmachtssoldaten, wenn auch nicht mehr unbedingt mehr als Helden, sondern zunehmend als Opfer des Nationalsozialismus, sozusagen der Verführung durch Hitler dargestellt werden. Und mir fehlt ganz oft diese Ebene der Täter, weil neben dem ganzen Militärischen ist die Wehrmacht ja auch, und das hat ja schon in den 90ern bei der Wehrmachtsausstellung für Furore gesorgt, das zu sagen, das war ja auch eine Vereinigung von Tätern, die Kriegsverbrechen begangen haben. Wie schlägt sich das dann auf Ihre Recherchearbeit oder allgemein auf die familiengeschichtliche Recherche nieder?
Ja, also diese Kriegerdenkmäler sind natürlich ein wahnsinnig gutes Beispiel, dass etwas, ein Phänomen ist, was ja in den meisten Orten in Deutschland, eigentlich in kleineren Orten auch präsent ist bis heute und auch sich nicht verändert, sozusagen. In der Regel werden da ja die gefallenen Soldaten aus dem Dorf oder aus einer Kleinstadt oder so dann dargestellt oder verewigt, ja, manchmal dann auch noch mit Devotionalien der Wehrmacht, also beispielsweise mit Helmen der Soldaten oder so und häufig eben auch an christlichen Orten, an Kirchen beispielsweise. Und sie werden eben häufig benannt als Opfer des Zweiten Weltkrieges. Und natürlich, dadurch, dass sie gefallen sind, sind sie natürlich sozusagen dem Krieg zum Opfer gefallen. Was aber nicht erzählt wird, ist einerseits, wer waren dann eventuell auch die Opfer dieser Soldaten und wie sind sie überhaupt dahin gekommen, wo sie gestorben sind? Also was haben sie bis dahin gemacht, sozusagen, ne? Und ja, also andererseits, wie sind die Biografien dieser Menschen bis zu ihrem Tod, sozusagen? Das wird meistens ausgeklammert und da könnte man im Grunde wirklich eine breite Forschung zu anstellen. Ich bin an einigen kleinen Projekten auch beteiligt, wo man das eben heute versucht, ja, also wo dann beispielsweise 10 Gefallene aus dem Dorf an der Kirche eine Tafel bekommen haben. Und da versuche ich dann eben da etwas über die Kriegszeit und den Einsatz dieser Soldaten herauszufinden, um das eventuell dann ergänzen zu können und um diese Geschichte eben, wenn man so will, auch vollständiger zu erzählen. Das gehört natürlich auch dazu. Und das andere ist, dass es natürlich im Kontrast steht zu den Erinnerungen an den lokalen Verfolgten, ja, dass für die häufig eben nicht diese Erinnerungsstellen vorhanden sind. Und insgesamt ist es so, dass natürlich, wie wir schon gesagt haben, in den 90er Jahren da viel in Gang gekommen ist und die Wehrmacht auch überhaupt als potenzielle Täterorganisation, als verbrecherische Organisation behandelt wurde und man sich dann nach und nach überhaupt angeschaut hat, an welchen Teilen des Gesellschaftsverbrechens des Nationalsozialismus die Wehrmacht eigentlich beteiligt war. Also ich würde bis heute von einer arbeitsteiligen Täterschaft dieses Gesellschaftsverbrechens ausgehen und da war die Wehrmacht eben an sehr vielen Stellen auch beteiligt. Also um nur einige Beispiele zu nennen, eben der Tod von über 3 Millionen sowjetischen Kriegsgefangenen ist eines der größten Verbrechen, die der Wehrmacht zugeordnet werden können in den sogenannten Stalags, Stammlagern. Dann war die Wehrmacht auch am Holocaust durch Kugeln, der ja hauptsächlich durch andere Gruppierungen ausgeführt wurde, aber auch logistisch und in anderen Formen beteiligt, an Morden an Roma beispielsweise. An Krankenmorden hatte die Wehrmacht Anteil, an der Zwangsarbeit und Deportationen, an der Hungerpolitik in den besetzten Gebieten und am Raub. Also die Leningrader Blockade ist da ein Beispiel, aber auch Stalingrad, was ja häufig als so Martyrium der Deutschen behandelt wird, als Ort, wo eben sehr viele deutsche Soldaten gestorben sind, aber dass da natürlich auch sehr viele Rotarmistinnen und auch ZivilistInnen gestorben sind, fällt da häufig hinten unter. Da gab es verschiedene Formen der Massaker, teilweise auch unter der Ägide der Wehrmacht. Also in Serbien beispielsweise gab es die ganze Zeit über eine Militärverwaltung, die für viel verantwortlich war. Es gab dann den ganzen Bereich der sogenannten verbrannten Erde, des Terrors gegen die Zivilbevölkerung, des Partisanenkrieges oder auch Bandenkrieg, wie die Deutschen es genannt haben. Vor allen Dingen eben im östlichen Europa, also in Belarus, der Ukraine, aber auch teils in Russland, später in Italien. Es sind dort eben sehr, sehr viele Dörfer verbrannt worden im Zuge des Partisanenkrieges teilweise, also die Bevölkerung wurde kollektiv bestraft für vermeintliche oder tatsächliche Angriffe von Partisanen und ganze Ortschaften eben niedergebrannt und teilweise die Bevölkerung massakriert. Ja, und es gab Einzelverbrechen. Einer der größten ist beispielsweise das Todeslager Ossarytschi im heutigen Belarus. Dort betrieb die deutsche Wehrmacht in nur wenigen Tagen vom 12. bis 14. März 1944 einen Lagerkomplex von drei organisatorisch zusammengehörigen einzelnen Lagern für vermeintlich arbeitsunfähige Zivilisten. Und in nur einer Woche kamen dort mindestens 9.000 Menschen ums Leben. Also das ist im Grunde, das sind diese ganzen Facetten, nur mal kurz angedeutet, denen wir uns da heute widmen können. Und das kann man natürlich potenziell wirklich überall vor Ort. Das muss gar nicht auf die eigene Familie bezogen sein. Das ist eben eine Möglichkeit, sich dem konkret zu widmen, wo es einen betrifft. Aber es kann natürlich auch örtlich orientiert sein.
Es gibt ja diese Mythen in Familiengeschichten, die reichen von Uropa war ein Soldat, der musste eben mitmachen, oder wir haben von nichts gewusst, oder auch eigentlich waren wir ja dagegen, eigentlich waren wir im Widerstand. Wie wird da reagiert, wenn Sie in Ihren Recherchen herausfinden, naja, irgendwo waren das dann doch auch Täter?
Ja, das ist ja durchaus bis heute üblich. Das hat sich so über Generationen auch tradiert. Und ich bin natürlich jetzt als Dienstleister nicht immer damit unmittelbar konfrontiert, ne? Also ich berate meine KundInnen teilweise auch dazu, wie sie dann damit umgehen, wenn sie damit konfrontiert sind. Und ich bekomme natürlich auch viel mit davon, was die Menschen bewegt einerseits, ja, also auch immer wieder die Art des Umgangs in der Familie. Teilweise auch Gewaltgeschichten in der Familie und so weiter. Und ja, aber es ist nicht so, dass ich da unmittelbar so häufig dann jetzt noch mit konfrontiert bin. Aber sozusagen sind ja die Recherchen auch schon ein Teil davon, was man dort tun kann. Man an bestimmten Fakten, die durch Dokumente belegt sind, eben schwerer vorbeikommt. Auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, dann das wieder anders zu interpretieren und zu sagen, ja, also beispielsweise, man konnte das eben nicht wissen und so weiter. Und im Grunde geht es ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, im Kern darum, eigentlich Biografien auch zu ergänzen und denen überhaupt gerecht zu werden. Und das ist vielleicht auch eine Art und Weise, wie man dem auch entgegnen kann. Und natürlich ist es so, dass diese Geschichten der vermeintlichen Unschuld, die sind ja besonders verbreitet in Deutschland. Also sehr viele Menschen denken bis heute, ihre Vorfahren waren im Widerstand oder waren Opfer des Nationalsozialismus oder hätten auch Verfolgten geholfen, zum Beispiel. Und da gibt es eine wahnsinnige Diskrepanz zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und ja, es ist einfach so. Und man muss da, glaube ich, auch bis heute sagen, dem Dinge entgegnen und auch so ein bisschen gucken, was sind vielleicht die Ursachen, warum man das unbedingt denken möchte. Ja, und das ist ja im Grunde aber auch eine Form der Erinnerungsarbeit, die wir sozusagen auch den Verfolgten mit schulden, also da als Korrektiv irgendwie agieren zu können.
Dann würde ich jetzt gerne zu Ende drei persönliche Fallbeispiele abfragen und dabei eben auch ein bisschen auf das eingehen, was wir in den 40 Minuten zuvor besprochen haben. Ich fange mal vorne an. Einer meiner Urgroßväter, das weiß ich, war bei den Besatzungstruppen auf den Kanalinseln und hat später in Italien gekämpft. Ich weiß nicht, ob schon, sagen wir mal, ab Juli 43 nach der Invasion oder irgendwann danach. Und er war bis mindestens Anfang 1946 in Kriegsgefangenschaft, weil ich weiß, dass Weihnachtsbaum 1945 eine Postkarte von ihm aus der Kriegsgefangenschaft gehangen hat. Ich weiß aber auch nicht, in welcher. Das sind die Informationen, die ich habe. Ich kenne seinen Namen, ich kenne sein Geburtsdatum und seinen Geburtsort. Wie kann ich da mehr über ihn und seine Zeit in der Wehrmacht herausfinden und wie individuell, wie detailliert, wie weit runtergebrochen kann ich das herausfinden?
Also vielleicht nochmal rückgefragt. Das, was Sie gerade geschildert haben, ist alles, was aus der Familie überliefert ist. Und gibt es da irgendwie Geschichten, die Sie mal gehört haben? Oder wissen Sie, was er sonst so gemacht hat?
Das ist alles, was ich weiß und auch damit Hinweis auf das, was ich eben meinte, die emotionale Vergangenheit auch im Moment erfragen möchte.
Okay. Ja, also prinzipiell kommt da natürlich am Anfang diese Abteilung PA, die ich genannt habe, zur Geltung. Also da würde ich erstmal einen Antrag stellen. Da ist es so, dass die Bearbeitungszeit auch sehr positiv sich entwickelt hat. Die lag mal bei einem halben Jahr bis zu 2 Jahren. Das hat sehr stark geschwankt, je nach Anfragen. Das Anfrageaufkommen ist wohl relativ konstant in den letzten Jahren bei 38.000 Anfragen im Jahr. Die sind allerdings wissenschaftlich und privat. Also bei der Abteilung PA würde ich auf jeden Fall anfragen und auch die Möglichkeit einer britischen Kriegsgefangenschaft dazu schreiben. Vielleicht lässt sich da auch was rausfinden. Eventuell kommen dann auch später noch britische Archive in Betracht. Und wenn man nun die Auskunft dieser Abteilung PA vorliegen hat, ehemaligen WASD, dann hat man ja Hinweise auf Verbände und Einheiten, in denen die Person gedient hat. Und mit denen kann man dann in einem großen Nachschlagewerk erstmal gucken, wo diese Einheiten waren und wem die unterstellt waren, wo die vielleicht langgekommen sind und ja, was für eine Art von Truppengattung das eigentlich ist. Und das kann man nachschlagen bei Georg Tessin. Georg Tessin ist in sich genommen eine sehr interessante Person. Also er war Militärhistoriker und Archivar, auch NSDAP und SA-Mitglied, beides schon ab 1932 und später auch Wehrmachtssoldat und personell und ideologisch doch sehr mit dem Nationalsozialismus verflochten. Und er arbeitete dann von 54 bis 64 als Archivar im Bundesarchiv und schrieb in dieser Zeit unter anderem auch durchaus beschönigende Studien zur Ordnungspolizei und klammerte weitestgehend den Judenmord aus in einer Dokumentation. Und 1966 gab er das erste Mal eine wirklich sehr umfangreiche 17-bändige Dokumentation heraus, die heißt Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg. Bei kritischen Herangehen an die Person Georg Tessins sind diese Bände für die Organisationsgeschichte und als Hilfsmittel absolut brauchbar und auch wichtig. Die gibt es beim Bundesarchiv inzwischen frei verfügbar zum Download. Also man kann die in einer Bibliothek sich anschauen, aber auch im Bundesarchiv. Und in diesen Bänden vom Georg Tessin kann man dann mit Hilfe der Informationen der Abteilung PA nachgucken, anhand der Nummern, die hinten stehen meistens, also Infanterieregiment 71 beispielsweise, dann guckt man nach der Nummer 71, schaut, ob man die Einheit da findet und wird eventuell herausfinden, welchen Verband das Regiment unterstellt war und kann sich dann so vorarbeiten, ja, und kann irgendwie gucken, was Einsatzorte waren und ja, die Unterstellungsverhältnisse beispielsweise. Und mit diesen Informationen, wenn man dann die Muße hat, also man kann natürlich heute auch im Internet einiges rausfinden. Wie gesagt, viele Verbände sind bis heute nicht so gut erforscht. Also, und wenn man die Muße hat, sich dem weiter zu widmen, kann man eben ins Bundesarchiv, Militärarchiv in Freiburg sich begeben oder sich erstmal anmelden beim Bundesarchiv im Suchsystem in Venio und dann eben schauen, was für Akten liegen eventuell über diesen Verband, über diese Einheit in Freiburg. Also online suchen und gucken, gibt es da was? Wenn da auf der Regimentsebene oder die Bataillonsebene beispielsweise nichts liegt, kann man nach der entsprechenden Division, die meistens dieselbe Nummer trägt, schauen, ob da Kriegstagebücher liegen. Also die meisten überlieferten Dokumente in Freiburg sind Divisionsakten und diese offiziellen Kriegstagebücher, wo man dann eben mehr herausfinden kann, nicht so sehr über die Person konkret, sondern über die Einheit, der er angehört hat und was die Einheit sozusagen wo gemacht hat. Also Orte kommen da natürlich viel vor. Man kann vielleicht auch schon so einen Eindruck davon bekommen, ja, welche Waffengattung das war beispielsweise. Also war das eine Artillerieeinheit, einfache Infanterie oder handelt es sich um eine Luftwaffeneinheit oder ein Flak-Regiment oder so weiter. Und sieht dann vielleicht auch schon, womit haben die sich beschäftigt beispielsweise, ne? Und wo waren die eingesetzt? Und gibt es vielleicht schon so Hinweise darauf, dass die auch an Kriegsverbrechen beteiligt waren? Also das zählt jetzt alles zu diesem militärischen Aspekt. Grundsätzlich interessant sind auch immer Entnazifizierungsakten, die in den jeweiligen Landesarchiven liegen. Also je nachdem, wo jemand nach dem Krieg gelebt hat, also so dann ungefähr zwischen 1945 und 51, können ja auch mehrere Orte sein, kann man dann in dem zuständigen Landesarchiv nachfragen, ob Entnazifizierungsunterlagen dort vorliegen. Das ist jetzt inhaltlich wieder ein sehr großer eigener Bereich. Man muss sehr kritisch an diese Quellen rangehen, da, um das so ganz abzukürzen, natürlich, wie das Ansinnen der zu entnazifizierenden Personen war, sich selbst zu entlasten. Aber dennoch können dort auch Aussagen über die militärische Verwendung enthalten sein, vielleicht Einsatzorte. Das lohnt sich immer danach zu fragen. Und da ist auch in den letzten Jahren sehr viel passiert. Also in einigen Bundesländern ist da sehr viel digitalisiert worden. Man kann teilweise auch Entnazifizierungsakten schon digital online einfach einsehen. Also auf dem Bereich ist ja, wie gesagt, viel passiert und das lohnt sich auch immer, diese Akten mit aller Kritik natürlich anzuschauen. Dann sagten Sie ja, dass es hier auch um einen eventuellen Einsatz in Italien geht. Es gibt einen sehr entscheidenden Zusammenhang, glaube ich, zwischen dem östlichen Europa, der Ostfront und dem militärischen Hinterland dort und Italien. Also sehr viele Einheiten wurden ja in der späten Kriegsphase im Osten Europas aufgerieben, teilweise auch vernichtet oder sehr dezimiert und dann in Deutschland, im Deutschen Reich neu aufgestellt und sind dann nach Italien gekommen. Und das macht sich unter anderem auch den dort verübten Massakern in der Bevölkerung bemerkbar. Denn die Einheiten hatten ja gewissermaßen das schon eingeübt, waren sehr gewohnt an spezifische Formen der Massengewalt, die sich dann tatsächlich auf einen anderen Kriegsschauplatz übertragen. Auch weil es natürlich in Italien durchaus eine, zu dem Zeitpunkt schon eine Partisanenbewegung gab. Aber es wird eben mit massiver Gewalt teilweise darauf reagiert, die eben auch die Zivilbevölkerung trifft. Und zu diesem ganzen Komplex gibt es einen wunderbaren Atlas der NS-Verbrechen in Italien, der von verschiedenen, also einer historischen Kommission erarbeitet wurde, wo man dann eben Orte oder auch Einheiten eingeben kann und dann sehr, sehr komfortabel mit allen Zusammenhängen, mit Geschichten dazu, mit Quellen und mit Hintergründen da Informationen kommt. Also das ist eine wirklich reiche Ressource für den Kriegsschauplatz Italien.
Sie hatten ja eben von Bataillonen und Regimentern gesprochen. Meine spontane Nebenbei-Recherche hat mir gezeigt, das sind dann ja Truppenteile, die so mehrere hundert Menschen umfassen. Gibt es denn die Möglichkeit, über da bestimmte Berichte, Sie haben ja das Tagebuch dieser Einheiten auch erwähnt, die Möglichkeit da zu finden, ob was bestimmte Personen gemacht haben? Also könnte ich den Klarnamen meines Urgroßvaters in einem solchen Bericht finden? Existiert sowas überhaupt oder wurden da Akteure nicht direkt benannt?
Ja, das ist dann eher selten der Fall. Also wie gesagt, findet man eben meistens keine personenbezogenen Daten, sondern eher etwas über den Kontext, über den militärischen Kontext, in dem die Person agiert hat. Ja, also kann man sich das dann rekonstruieren. Wie gesagt, die meisten Akten in Freiburg sind eben Divisionsakten. Das heißt, eine Division der Wehrmacht bestand in der Regel aus 10.000 bis 30.000 Soldaten. Das ist der Umfang einer Kleinstadt. Also da wird es auch natürlich diffuser, ne? Das ist erstmal so. Nichtsdestotrotz haben die unterstellten Einheiten auch immer wieder der Division Tagesmeldungen geschickt, also Morgenmeldung, Abendmeldung, Tagesmeldung, in denen sich dann auch schon was über die Aktivität eines Bataillons oder eines Regiments rauslesen lässt. Und da wiederum ist es auch manchmal so, dass Namen erwähnt werden, beispielsweise bei Verwundungen oder wenn jemand tatsächlich umgekommen ist oder auch bei Auszeichnungen. Da werden dann immer wieder bestimmte Namen genannt. Das dann kommt natürlich auch auf den Dienstrang drauf an. Also wenn man jetzt nicht gerade Offizier war, ist es dann doch eher selten, also dass einfache Soldaten da auftauchen. Aber unmöglich ist es nicht. Und ich habe auch immer wieder Fälle, wo ich dann die Akten durchschaue und dann tatsächlich die Person, die gesucht wird, dann doch mal an der einen oder anderen Stelle auftaucht. Aber es ist natürlich eher selten so der Fall.
Dann gehe ich mal zum zweiten Fallbeispiel. Das ist ein anderer Urgroßvater von mir. Von dem weiß ich aus einem Brief, der an ihn gesendet wurde, dass er wohl bei Kerpen 1944-45 gekämpft hat. Also Kontext ist dann wohl Hürtgenwald, Ardennenoffensive. Er starb im Juni 1945, also nach Kriegsende, in einem nordfranzösischen Gefangenenlager. Da habe ich Bilder von der Grabstätte zum Beispiel mit dem Todesdatum drauf. Was mich da natürlich interessieren würde, wieso starb er einen guten Monat nach Kriegsende? Kann man da die Umstände des Todes genauer erfahren und wenn ja, wie?
Ja, prinzipiell kommt da auch wieder die Abteilung PA natürlich in Frage. Und hier ist natürlich die Kriegsgefangenschaft dann ein Ansatzpunkt. Und auch darüber gibt es auch über 45 hinaus Aufzeichnungen, ne, über umgekommene Soldaten. Also eventuell lässt sich da ein Zusammenhang herstellen. Ansonsten, da es sich ja um französische Kriegsgefangenschaft handelt, wäre es dann auch sinnvoll, nochmal da in die französischen Archive, also speziell ins Archiv des Außenministeriums in Frankreich zu gehen, also sich dahin zu wenden. Gibt es auch inzwischen viel Kooperation. Also eventuell finden Sie da auch schon in Tegel, also in der Abteilung PA etwas. Ansonsten, genau, kann man sich direkt nach Frankreich wenden. Ansonsten gibt es natürlich noch, ja, andere Institutionen, die nach den Soldaten geguckt haben und auch sich sozusagen gesammelt haben, wenn die gestorben sind. Allen voran der Volksbund Kriegsgräberfürsorge, die ja bis heute Daten über gefallene Soldaten aus Deutschland sammeln, und die haben eine Online-Auskunft, die ist sehr, sehr niedrigschwellig. Man kann da in eine Suchmaske die eigenen Daten und die des Gesuchten eingeben und erhält dann eventuell den Sterbeort. Und ja, je nachdem, also in diesem Fall wurde ja vermutlich der Leichnam dann schon überführt, aber ansonsten auch die Grablage beispielsweise und im besten Fall die Umstände des Todes. Und ebenfalls in Betracht kommen könnte da das Deutsche Rote Kreuz. Da kann man auch beim Suchdienst Zweiter Weltkrieg eine Anfrage stellen. Da geht es allerdings auch hauptsächlich Schicksalsklärung. Ja, also das Deutsche Rote Kreuz ist jetzt bisher sozusagen nicht für Familienforschung verantwortlich. Solange die Bestände beim DRK liegen, geht es da immer um Schicksalsklärung. Das wäre ja aber in diesem Fall auch durchaus korrekt, ne? Und ja, dann gibt es noch einige andere Ansatzpunkte. Man könnte auch beispielsweise mal in den verschiedenen Online-Angeboten nachschauen. Da gibt es ja auch verschiedene Dienstleister, bei denen sehr viele Dokumente auch hinterlegt sind, auch unter anderem zu gefallenen Soldaten. Ancestry ist da mal ein Beispiel. Da gibt es auch andere. Das wäre vielleicht auch noch ein Ansatzpunkt, da mal zu schauen.
Dann komme ich zu meinem letzten Fallbeispiel und das ist ein Urgroßonkel, von dem ich auch aus Feldpostbriefen, die ich gelesen habe, weiß, dass er zum Jahreswechsel 41-42 an der Ostfront gefallen ist. Meiner Erinnerung nach recht nah bei Moskau, also wirklich weit vorne im Vorstoß der Wehrmacht. Und Sie haben es ja eben schon erwähnt, gerade die Ostfront und auch in den ersten Jahren ist ein Ort, an dem es Kriegsverbrechen ohne Ende gab. Wie kann ich da abklopfen, inwieweit die Abteilungen, in der er war, oder vielleicht auch er selber an Kriegsverbrechen und in welchem Umfang beteiligt war?
Ja, also in der Tat ist ja die Wehrmacht gerade in den ersten Kriegsmonaten ab dem 22. Juli 1941 sehr schnell Richtung Moskau vorgestoßen und hatte dann in diesem ersten Kriegswinter 1941, 1942 auch schon mit starken Rückschlägen zu kämpfen und befand sich da immer wieder zumindest auf taktischen Rückzügen auch. Und die sogenannte Strategie der verbrannten Erde wurde auch schon im Winter 1941, 42 da teilweise angewandt. Da gibt es inzwischen ganz gute Forschungen zu. Ganz konkret müsste man natürlich da versuchen herauszufinden, in welcher Formation die Person dann war, der Urgroßonkel. Und dann gucken, ja, kann man mehr über die Schlachten rausfinden, die da, ja, passiert sind, die da gekämpft wurden. Also das sind dann bestimmte Kesselschlachten, auch gerade in diesen ersten Kriegsmonaten. Und dann auch, wie lange jemand dann vor Ort geblieben ist und was da vielleicht noch in Betracht kommt. Also ich habe ja vorhin schon diese ganzen verschiedenen Facetten genannt, auch der Umgang mit sowjetischen Kriegsgefangenen, das sozusagen Verhungern lassen der sowjetischen Kriegsgefangenen ist dann auch ein Tatkomplex, der hier in Frage kommt, also der gerade in diesem ersten Kriegswinter sehr große Ausmaße angenommen hat. Und zusätzlich kann man sich natürlich immer angucken bei diesem schnellen Vorstoß, welche dieser sogenannten Einsatzgruppen dann der Wehrmacht folgte. Also die Gebiete, die die Wehrmacht freigekämpft hat, sind ja dann durchzogen worden von maßgeblich vier großen Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD mit den Einsatzgruppen Kommandos, also spezialisierte, hochtechnisierte Mordkommandos, die eben der Wehrmacht auf dem Fuße folgten. Und man muss natürlich differenzieren. Die Wehrmacht ist etwas anderes als die Einsatzgruppen. Das lässt sich nicht vergleichen, sozusagen. Also auch was die Täterschaft angeht. Und gleichzeitig ist natürlich auch hier wieder der Zusammenhang interessant. Also in dem Fall wäre das dann, meine ich, die Einsatzgruppe B, die auf diesem Gebiet aktiv war. Und auch das lässt sich dann, ich lege das manchmal auf Karten, die ich, Online-Karten, die ich erstelle, so übereinander, ne? Einfach so, um diese Zusammenhänge auch mal sich anzuschauen. Aber ganz prinzipiell würde ich sagen, hier kommt natürlich auch wieder die Abteilung PA zum Tragen. Und dann kann man eben im zweiten Schritt nach Orten und Kontexten schauen. Und da lohnt es sich immer, in die kritische Militärgeschichtsforschung hineinzuschauen. Da gibt es ja auch inzwischen doch einiges, was man sich vergegenwärtigen kann. Und ja, dann kann man wieder entscheiden, gibt es die Möglichkeit oder möchte man in Freiburg da weiter zu den Einheiten recherchieren. Aber natürlich sollte man auch, wenn die Forschung da nicht so breit aufgestellt ist, es gibt ja durchaus viel Forschung zur Wehrmacht, gucken, gibt es da schon Erkenntnisse über die Verbände, die genau dort langgekommen sind. Ne?
Zum Abschluss, Sie hatten ja erwähnt, dass mit dem Corona-Lockdown und die Leute hatten mehr Zeit und gingen auf Dachböden und haben sich alte Sachen angeschaut, das Interesse gestiegen ist. Hält das immer noch an? Und auch in welcher Generation ist denn das Interesse am größten? Also ich bin ja in der dritten Generation nach dem Krieg. Ist das die, wie ich, Urenkelgeneration? Sind das die Enkel? Sind das die Kinder? Wer interessiert sich im Moment am meisten dafür, was die Vorfahren im Zweiten Weltkrieg getan haben?
Ja, zu mir kommen in der Regel Menschen zwischen 20 und 90 Jahren. Also das ist ganz breit gefächert. Und ich kann da auch gar nicht so einen klaren Schwerpunkt ausmachen. Es ist natürlich so, dass jüngere Menschen jetzt dann eher in die Workshops kommen, eher wissen wollen, wie sie selber recherchieren können und durchaus auch unbefangener an die Sache herangehen. Das muss man schon sagen. Also gerade die Urenkelgeneration hat es da doch etwas leichter, was damit zusammenhängt, dass, ja, wie gesagt, in aller Regel die Kriegsbeteiligten auch nicht mehr leben, dass die unmittelbaren Zusammenhänge dann eben nicht mehr so existieren und die Loyalitäten da auch geringer werden. Das heißt nicht, dass die jüngere Generation ganz frei davon ist, diese Mythen auch weiterzutragen. Also das ist natürlich auch nur ein Teil von der Menschen, die überhaupt dieses spezifische Interesse auch haben und eben nach allen Facetten da auch gucken wollen, nichts aussparen, so. Aber etwas unbefangener ist das geworden. Und ja, in der dritten Generation ist da auch ein bisschen was passiert. Das ist insgesamt immer noch, ich sage immer, eine größer werdende Minderheit. Ja, man darf es auch nicht überschätzen. Es ist jetzt kein gesellschaftlicher Aufbruch. In dem Sinne, ja, es ist eine Nischensache, die aber größer wird. Und ich vermute, das wird auch anhalten, weil es eben zu vielen Diskursen gerade auch passt. Und ja, bei der zweiten Generation ist es so, dass da auch viele nochmal vielleicht auch etwas selbstkritisch danach fragen, warum sie zu Lebzeiten die Angehörigen nicht selber befragt haben. Ich denke, da gab es halt immer Gründe für, ja. Also, da ist ja einiges auch schon aufgezählt worden jetzt. Und man muss eben damit vorgehen, was man jetzt heute hat. Also wie gesagt, ich glaube, das wird in allen Generationen noch eine größere Rolle spielen. Vielleicht werden auch die Überlagerungen beispielsweise mit der DDR-Geschichte noch eine größere Rolle spielen. Denn auch da ist es so, dass man, obwohl man sich ja sehr stark abwendet gesellschaftlich von dem Erbe der DDR, dass da auch die wenigsten jetzt ganz konkret mal hinschauen, was haben denn die eigenen oder welche Rolle haben die eigenen Familienangehörigen gehabt und wer war vielleicht auch bei der Stasi. Und diese gesellschaftlichen Überlagerungen und auch Gründe, Dinge nicht aufzunehmen, die werden, glaube ich, noch weiter eine Rolle spielen. Und natürlich gibt es auch andere ganze Komplexe und Geschichten, die da, glaube ich, noch mit reinspielen werden. Also das wird, glaube ich, eine Sache sein, die uns beschäftigt.